Aber was da, glaube ich, tatsächlich spannend wird, ist auch mal zu sehen, so wie es Apple ja auch einfach darstellt, dass es einfach ein Tool zum Arbeiten ist, ja, wie gut es wirklich funktioniert. Wir haben uns schon vorgestellt, stehen wir in 3 Jahren im Rektorat und haben das Teil drauf. Und wenn jemand reinkommt, dann wird meine virtuellen Augen werden eingeblendet und ich spreche mit meinen Kollegen. Also hat das einfach einen Mehrwert auch für meine Arbeit? Oder ist es
eher... Oder ist es einfach nur gruselig?
Das digitale Duett. Der Podcast rund um digitale Bildung in Förderschule und Inklusion. Präsentiert von Lernsachen Blog.
Herzlich willkommen zum digitalen Duett bzw. zum digitalen Quartett dieses Mal, der Podcast des Lernsachen Blogs. Mein Name ist Thomas Moch, ich bin Förderschullehrer aus Rosenheim in Bayern und ich habe mir heute Gäste aus einem anderen Bundesland, aus Baden-Württemberg, geholt. Und zwar sind 3 Gäste heute da, das heißt, wir bilden zu viert ein digitales Quartett und sprechen über digitalen Themen. Zu Gast sind bei mir die Jungs von der Ideenwolke, 3 engagierte Förderschullehrer aus Baden-Württemberg, die Plattform, die Lernvideos bereitstellt und Erklärungen bereitstellt, Ideenwolke gegründet haben und betreiben bis heute. Hallo, grüßt euch, wie geht's euch?
Hallo Thomas,
grüß dich. Hallo Thomas.
Jetzt müssen wir natürlich irgendwie hier im Podcast schauen, dass wir die Stimmen auch voneinander separieren können und euch einzeln vorstellen. Wollt ihr euch vielleicht nacheinander einfach mal selber vorstellen, wer ihr seid und was ihr so macht und wo ihr herkommt? Fangen wir mal mit dem Philipp an, bitte.
Okay, hallo, Philipp Staubitz heiße ich. Ich bin im Schwarzwald unterwegs. Ich bin am Seminar für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte in Freiburg im Bereich der Sonderpädagogik. Bin da Erstfachausbilder, mache im Bereich Digitales schon seit ganz, ganz vielen Jahren verschiedene Projekte, bin in der Fortbildung, bin momentan zusammen mit dem Steffen und dem Tilo auch im Landesfachteam Digitalisierung Sonderpädagogik. Also wir denken uns künftig auch Konzepte für das ganze Bundesland aus und bin auch in der Ausbildung von Lernsanwärterinnen ganz stark mit dem Thema involviert. Wir haben dort ja wie so iPad-Klassen und Schulen eigentlich alles so rund um das Thema Digital und Unterricht.
Voll gut. Ich bin der Tilo, bin Sonderpädagoge in Baden-Württemberg, im nördlichen Baden-Württemberg, im Odenwald in Mosbach, bin dort an der Hartbergschule in SPBZ Lernen, also bei uns heißen die nicht mehr Förderschulen, sondern Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Da bin ich aktuell in der Schulleitung und in meiner Freizeit hocke ich mich mit Philipp und mit Steffen virtuell zusammen und wir denken uns coole neue Videos aus.
Ja, Steffen Jakowski, bin auch an der Hartbergschule, bin Konrektor aktuell und hatte das Glück, dass ich durch den Tilo so ein bisschen auf diesen iPad-Zug mit aufgesprungen bin und schon seit jetzt mittlerweile, glaube ich, 6 Schuljahren eine iPad-Klasse habe, da ganz, ganz viel ausprobieren kann und bin dann auch seit einigen Jahren viel in der Fortbildung tätig und habe darüber dann auch den Philipp kennengelernt. Und jetzt arbeiten wir 3 zusammen und denken uns ganz viele verrückte digitale Dinge aus.
Ja, und teilweise begleitet ihr mich ja auch schon durch mein ganzes digitales Leben hier. Also ich weiß, als Ersten habe ich den Philipp damals irgendwie kennengelernt, als ich gerade frisch mit dem Bloggen gestartet habe, war er einer der Ersten, der irgendwie auf ein paar meiner Beiträge irgendwie reagiert hat und Kontakt aufgenommen hat. Und ich fand es damals schon wie ein Ritterschlag, als ich dann gesehen habe, was er schon alles gemacht hat, damals schon mit seiner Ideenwolke, dass man da so schnell in Vernetzung und in Gespräche kommt. Und ich glaube, im Laufe der Zeit haben wir immer wieder mal auch Kontakt miteinander gehabt und gegenseitig so ein bisschen beobachtet, was der eine oder andere macht oder auch Dinge vom anderen immer wieder mal verwendet in Fortbildungen und fand das eigentlich eine ganz tolle Sache. Und der Tilo war auch schon mal bei uns zu Gast. Ne? Du hast auch schon mal einen ganz großen Vortrag bei uns in Oberbayern gemacht für Fortbildungsreihe, die bei uns so Koordinatoren digitale Bildung an Förderschulen weitergebildet haben und hast uns eben Projekte von deiner Hartbergschule da präsentiert und vorgestellt, was ihr alles macht. Ja. Das ist ja auch unglaublich, was da alles immer wieder an Innovationen da von euch kommt und kann jeden nur mal ermuntern, auch auf die Schulhomepage der Hartbergschule Mosbach zu gehen. Da sind ja immer wieder mal so tolle Projekte und Sachen zu sehen, was da alles zu sehen ist. Und den Steffen, einmal kurz haben wir uns auch schon mal kennengelernt, gell, da in Bonn bei so einem Treffen der Aktion Mensch oder so, da warst du auch da. Haben wir aber leider viel zu wenig Zeit gehabt, um das mal zu intensivieren.
Genau, der Foodtruck war zu gut.
Stimmt.
Tilo und Thomas, ihr habt mir damals übrigens so indirekt das Leben gerettet, weil das, was du gerade erzählst, ich hatte so eine Zeit, ich habe mal einen anderen Blog schon geführt und habe so Unterrichtssachen da dokumentiert und gefühlt war ich irgendwie der Einzige und ich habe immer nach Vernetzung gesucht und habe niemanden gefunden, der das macht. Und dann hatte ich so eine Phase, wo ich dachte, für was mache ich das eigentlich alles und war kurz davor, es wirklich einzustellen. Und es ist jetzt nicht schön geredet, war tatsächlich so, genau in dem Moment bin ich auf deinen Blog gestoßen, Thomas, und dachte, boah, krass, es gibt tatsächlich noch andere Menschen in der Sonderpädagogik, die da was machen. Und B, habe ich dann, das glaube ich heute selber kaum noch, Thilo, wir kennen uns ja übers Internet, der Thilo und ich sind quasi Twitter-Matches sozusagen. Und das war ungefähr die gleiche Zeit. Das ist übrigens der einzige Grund, warum ich damals weitergemacht habe, die Sachen online zu teilen. Das wart ihr zwei tatsächlich. Da ist die Connection von mir zu euch.
Aber das ist, glaube ich, auch schon, das ist schon mehr wie 5 Jahre her, oder? Ist das schon 10 Jahre her? Die Anfangszeit auch, oder? Mit digitalen Medien im Unterricht, wo so die ersten auf mobile Medien gegangen sind irgendwie.
Ja, ein Weilchen auf jeden Fall. Also von daher schon mal Danke im Voraus oder im Nachhinein, je nachdem.
Ja, aber es stimmt ja wirklich. Ich wollte auch wirklich auf diesen Vernetzungsgedanken raus. Also, dass wir alle quasi alle im ähnlichen Bereich nach Lösungen suchen und versuchen, digitale Weiterbildung zu organisieren. Und tatsächlich, dass die Arbeit sich gegenseitig wirklich inspirieren kann und dass man wirklich was davon haben kann. Und es war ja bei mir eben genauso. Also ich habe damals auch gesucht, ob ich noch andere Beispiele finde von Personen, die da was veröffentlichen. Und das war wirklich rar gesät damals. Also das war für mich überhaupt auch eine Motivation, überhaupt erst anzufangen mit den ganzen Sachen. Und je mehr so Mitstreiter dann kommen und man auch merkt, dass man irgendwie so auch ein bisschen auf derselben Wellenlänge schwimmt und so und ähnliche Sachen vorantreiben möchte, das finde ich immer wieder toll. Und deswegen auch das Gespräch heute, weil mich natürlich sehr interessiert, was in euren Hinterköpfen so vor sich geht und wie das Ganze sich so weiterentwickeln kann. Denn so, ich glaube, fertig sind wir mit unserer Fortbildungsinitiativen noch nicht, oder? Es gibt noch viel zu tun, oder was meint ihr? Sind die Leute inzwischen so weit, dass man sagt, hey, lauft selber, braucht's uns nicht mehr?
Boah, ich glaube, da können wir gerade so ein bisschen ein Lied von singen, Philipp, oder? Wir haben auch aktuell noch so ein paar Fortbildungen am Laufen, wo wir eigentlich auch merken, dass es ganz, ganz viele Kollegen gibt, die schon sehr, sehr weit sind und die auch, ich sag mal, mit unserer Art von Fortbildung auch gut klarkommen, ja, wo wir sagen, hey, wir setzen auf Eigenverantwortung, wir machen euch Angebote, wir coachen euch, wir begleiten euch, aber wir füttern es euch nicht in kleinen Häppchen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch immer noch ganz, ganz viele Lehrkräfte, die, glaube ich, gefühlt manchmal zum ersten Mal auch so ein mobiles Endgerät, so ein Tablet in der Hand halten und da einfach eigentlich auch das so äußern, eigentlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bräuchten. Ja? Also welcher Knopf ist wo drücke ich zuerst drauf, wie schalte ich das Ding ein? Und das macht es manchmal schwierig, weil diese Schere gefühlt viel, viel größer geworden ist.
Ja, und die Angebote sind ja mittlerweile extrem, gerade über die Corona-Zeit. Es war ja der Wahnsinn, was über Social Media abging, wie viele Menschen plötzlich YouTube-Kanäle, Blogs und anderweitig Zeug im Internet veröffentlichen. Und die Schere ist genau das, was du gerade beschreibst, Thilo. Auf der einen Seite haben wir den Fokus schon immer auf den Leuten gehabt, die wirklich ganz, ganz am Anfang von diesem Prozess stehen. Deswegen reden wir relativ häufig auch über Geräte wie ein iPad und noch nicht viel über das Lernen unter den Bedingungen der Digitalität, sage ich mal. Und dieses Spannungsfeld zu bedienen, ist vor allem im Fortbildungssektor eine große Herausforderung, weil man muss sich, glaube ich, immer wieder auch klar machen, dass die Leute, die jetzt am Anfang noch stehen, vielleicht nicht unbedingt die Leute sind, die das vernetzte Lernen für sich schon entdeckt haben, die sich selber Quellen und Inhalte und Blogartikel und solche Sachen raussuchen, sondern das sind, so wie du es gerade beschreibst, Thilo, ganz, ganz oft noch Menschen, die sagen, ich habe erstens mal großen Respekt, manchmal vielleicht sogar Ängste vor einem speziellen Gerät wie im iPad. Und jetzt brauche ich jemanden, der mit mir ein bisschen Knöpfchenkunde macht und mir wirklich sagt, hier schaltest du das ein, dann drückst du da drauf und als nächstes machst du dann das.
Betreutes Klicken, sagen wir ja dazu. So.
Genau. Ja. Aber das merke ich auch immer wieder. Also ich bemerke es einfach, dass wir viele Angebote machen und dass wir einfach auch schon so lange einfach in dem Bereich unterwegs sind, dass wir einfach, glaube ich, auch denken, dass die meisten Lehrkräfte einfach viel, viel weiter sind. Und wir in der Fortbildung auch fortgeschrittene Dinge anbieten, zum Beispiel die Erstellung von Virtual Reality Touren und da einfach merken, dass die gar nicht so oft einfach gebucht werden oder angenommen werden und dann auch immer wieder so ein bisschen überlegen, hey, eigentlich müssen wir die Angebote doch ein Stück weiter unten einfach ansetzen und tatsächlich diese Basics mehr an den Mann bringen. Und deswegen sind ja auch diese iOS Next, die wir einmal im Jahr machen, einfach auch zentral wichtig, damit man sich damit einfach selbst fortbilden kann.
Vielleicht muss man für diejenigen, die so die Ideenwolke vielleicht noch gar nicht so entdeckt haben, kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass da irgendjemand noch gibt, der das noch nicht gesehen hat, ein bisschen beschreiben, was das Ideenwolke-Angebot eigentlich so beinhaltet. Ne? Weil ihr habt ja eigentlich, ihr stellt das ja unter dem Begriff Selbstlerntheke auch, also zumindest einen Teilbereich der Ideenwolke, wo ihr eben alle diese Basics so ein bisschen erklärt mit den mobilen Endgeräten und direkt in Bezug eben auf den Einsatz möglich, auf die Einsatzmöglichkeiten im Unterricht beschreibt. Und zwar sehr kleinschrittig und mit sehr viel Möglichkeiten, sich das anzuschauen, also in Form von Erklärvideos, die wirklich sehr, sehr professionell und hochwertig produziert sind, muss ich jetzt auch nochmal sagen. Also wirklich nochmal Hut ab und Chapeau für eure Stringenz, wie ihr diese Videos da produziert und auch wie die Begleitmaterialien zu der Selbstlerntheke aufgebaut sind, dass da eben auch gleich so Übungsanregungen und alles dabei sind, wo man sich sehr gut zurechtfinden kann. Aber das erfordert ja eigentlich so den Gedanken, dass man bereit ist, da eben sich auch selbst und eigenständig quasi durch so Lehrmaterial durchzuarbeiten. Und das ist vielleicht manchmal so ein bisschen die Diskrepanz, ob die Leute bereit dazu sind oder lieber eben an der Hand ein bisschen so durch eine Fortbildung geführt werden wollen. Und also da ist ja oft dann das Problem, wie du es auch vorher beschrieben hast, dass eben die Schere so ein bisschen auseinandergeht und dass man in einer Fortbildung eben eine riesen Bandbreite an Personen hat, also welche, die da vielleicht sich noch nie damit beschäftigt haben oder das vielleicht sogar bisher abgelehnt haben, bis zu anderen, die vielleicht schon auf demselben Niveau oder auch schon drüber sind. Und da muss man das trotzdem alles irgendwie in einen Hut bringen und da für alle ein passendes Angebot schnüren. Wie seht ihr das so? Habt ihr so auch so Präsenzveranstaltungen oder verlasst ihr euch eher so jetzt auf die asynchronen Angebote der Ideenwolke, die ihr so aufbereitet habt?
Also eigentlich haben wir beides, ja, im Angebot, je nach Bedarf, je nach Wunsch auch, mit unterschiedlichen Schwerpunkten eben auch. Also gerade diese asynchronen Angebote eigentlich vor allem auch für die Kollegen, die schon ein Stück weit weiter sind, die eigentlich nur noch ein Coaching bräuchten, die ein bisschen Begleitung brauchen, die ein bisschen Input, ein bisschen Salz in der Suppe brauchen, neue Ideen brauchen und aber auch tatsächlich noch ganz direkt an der Schule irgendwelche schulinternen Fortbildungen, wo wir hingehen und wirklich dann auch von den Basics aus starten, ja, und dann auch wirklich begleiten, an die Hand nehmen und führen.
Aber da ist einfach der große Vorteil, also gerade in so Kolleginnen hat man es ja immer, dass diese Schere auch einfach weit auseinander geht, dass man Kolleginnen und Kollegen hat, die einfach ultra fit schon sind, die Fortbildung wahrscheinlich auch halten könnten und andere, wie gesagt, die das iPad zum ersten Mal in der Hand haben. Und da ist es einfach, hilft mir das auch immer, wenn ich so Selbstlernkurse in der Rückhand habe, dann einfach zu sagen, hey, wir teilen vielleicht einfach die Gruppen und die Fortgeschrittenen, ja, guckt einfach mal, welche Themen kennt ihr vielleicht noch nicht, was interessiert euch, guckt euch die Erklärvideos an und schafft das jetzt ein bisschen selbst drauf. Und ich habe im Endeffekt dann einfach Zeit, um mit anderen wirklich nochmal Schritt für Schritt einfach die iPad Basics nochmal durchzugehen.
Ich würde mich anschließen und ein bisschen auch unser Konzept, was dahinter ist. Also wir machen das nicht rein zufällig, sondern wir haben da jetzt jahrelang dran gebaut und uns überlegt, wie machen wir das Ganze. Und wir haben für uns gemerkt, dass es gut ist, wenn man im Hintergrund einfach ein gewisses Portfolio hat. Wir haben das bei uns, wir nennen es jetzt intern Inhaltsbasis. Das bedeutet, wir haben einfach im Hintergrund eine Riesensammlung an verschiedensten Selbstlernstationen rund ums iPad, aber auch um Themen, die darüber hinausgehen, die wir quasi in jedem Kontext aus der Tasche zaubern können. Also es spielt quasi keine Rolle, ob wir eine Online-Fortbildung machen oder ob wir in Präsenz sind, ob wir spontane Veranstaltungen machen oder. Und der Riesenvorteil daran ist, beziehungsweise nicht statt erst mit dem Nachteil und kommt dann mit dem Vorteil, der Nachteil ist unglaublich viel Arbeit. Und der Vorteil ist, wenn man es im Hintergrund hat, dann ist man auch, was das Thema Differenzierung oder sogar Individualisierung, was das angeht, komplett anders aufgestellt. Weil ich erlebe es immer wieder auf Fortbildungen, wo es dann heißt, ja, jeder soll seine Lernziele sich setzen und seinen Lernweg gehen. Und ganz, ganz oft wird man dem aber in der Veranstaltung nicht gerecht, weil man nur begrenzt dann Dinge vorbereitet hat. Das machen wir zwar auch, aber wir haben halt im Portfolio, in unserer Inhaltsbasis im Hintergrund jederzeit noch richtig viel Material, wenn jetzt zum Beispiel in einer Fortbildungsgruppe jemand kommt und sagt, hey, alles kalter Kaffee für mich, kenne ich alles schon, würde mich gerne lieber mit Thema X oder Y auseinandersetzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir was Fertiges dabei haben. Und falls nicht, haben wir aufgrund von diesem differenzierten Lernen, was die anderen dann betreiben, auch persönlich viel mehr Möglichkeiten, Leute dann zu betreuen, das vernetzte Lernen weiter zu fördern. Und Tilo, du willst ergänzen, oder?
Ja, genau. Das ist, also ich glaube, wir haben, der Philipp hat schon gesagt, das ist unglaublich groß, diese Inhaltsbasis. Ich glaube, da sind 50 oder 60 Selbstlernstationen drin, ja, die wir erarbeitet haben. Von ganz einfach iPad Basics bis hin zu interaktive Materialien erstellen für die Schüler, bis hin zu ganz abgefahrenen Dingen, Virtual Reality, Stop Motion, irgendwelche hochschwierigen Videoschnittprojekte. Also da ist für jeden was dabei und der Philipp hat es in so eine Taskcard gepackt. Und das ist halt genau das Coole, ja, dass auch in der Fortbildung, egal ob jetzt live oder online, völlig wurscht, mit 2, 3 Klicks kann man diese Taskcard-Ansicht anpassen und wir können dann diese Spalten freischalten für die Personen, für die es von Interesse ist. Aber das Schöne ist, wir haben am Anfang eben nur, was weiß ich, 10, 15 Stationen, sodass die Kollegen einfach nicht erschlagen werden von diesen 60 Stationen, die man ja gar nicht durchgescrollt bekommt, ja, weil es einfach viel zu viel wäre. Aber wir wissen genau, was haben wir im Petto und können dann innerhalb von 5 Sekunden die Station reinklicken, die gefragt ist. Und das macht uns einfach wahnsinnig flexibel. Und auch ist der Lohn von dieser Arbeit, sage ich mal, dass wir diese Station auch aufgebaut haben und diese 60 Selbstlernportfolios oder Selbstlernpunkte einfach auch drin haben, ja.
Und ihr seid ja ziemlich schlechte Geschäftsleute, muss ich sagen, weil man sucht ja vergeblich diesen Pricing-Tab auf der Webseite, wo man dann mal seine Kontonummer eingeben muss für eure Inhalte. Die sind ja tatsächlich, ihr teilt ja einfach alles, was ihr macht, gell? Ich meine, ich mache das ja auch so, deswegen muss ich das einfach mal so. Aber ich meine, wie gesagt, es ist ja eine unglaubliche Arbeit, die da dahinter steckt. Ihr habt ja auch von den konzeptionellen Ideen dahinter gesprochen und überhaupt auch der Aufwand, das alles zu produzieren. Und trotzdem seid ihr ja bereit zu teilen und das Ganze kostenlos zu teilen. Warum macht ihr das überhaupt?
Ich würde mal anfangen. Ich habe das ja von Anfang an gemacht. Ich habe ja vorhin schon so die kleine Anekdote erzählt. Ich habe geteilt in einem Blog vor der Ideenwolke und es kam wenig bis kein Feedback. Und ich habe dann überlegt, mache ich das noch, mache ich das nicht? Habe dann aber vor allem im Fortbildungskontext und auch in den Kolleginnen, in denen ich dann war, gemerkt, die Sachen werden sehr wohl verwendet und auch die Traffic-Zahlen haben dann sowohl auf YouTube als auch auf dem ersten Blog gezeigt, es gibt doch schon auch Leute, die das interessiert, die das angucken. Das heißt einerseits die Motivation, dass andere Leute das nutzen, andererseits aber auch genau dieser Gedanke des Sharing is Caring. Also ich habe immer noch die große Hoffnung, es ist noch nicht so weit, wir nähern uns, aber ich habe die große Hoffnung, dass wir irgendwann genau im gleichen Ausmaß davon profitieren. Zum Beispiel auch bei dir, Thomas, wo wir immer wieder Sachen rausziehen und dadurch das Gesamtvolumen an Arbeit und Vorbereitung sich auch verändern könnte.
Ja, und die zweite Sache, die, glaube ich, auch jetzt in den letzten Jahren dazugekommen ist, wir erstellen ja mittlerweile nicht nur Material für Lehrkräfte, sondern eben auch für Schülerinnen und Schüler, also Selbstlernmaterial. Wir haben jetzt 2 interaktive Selbstlernkurse zum Thema Bruchrechnen und Prozentrechnen erstellt, in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule auch in dem ZSL Baden-Württemberg. Und da ist auch der Hintergedanke tatsächlich auch da, OER kostenlos für alle verfügbar, dass das zum Beispiel auch einfach dann Schülerinnen und Schüler helfen kann, die in der Inklusion sitzen oder wo die Lehrkräfte sagen, hey, wie kriege ich denn da Angebote für dieses Kind hin? Ja, ich habe hier 28 Kinder in der Klasse, 20 davon sprechen kein Deutsch und noch 2 mit Förderbedarf. Ja, wie kriege ich die denn versorgt? Und dass die dann sagen können, oh, da habe ich Angebote über die Ideenwolke oder auf der Ideenwolke, wo ich kostenlos nutzen kann, wo differenzierte Arbeitsblätter drin sind, wo Selbstlernmaterial drin ist, wo einfache Erklärvideos drin sind, die auch für Schülerinnen und Schüler mit diversen Beeinträchtigungen einfach gut aufgenommen werden können. Und so, dass diese Kids einfach auch die bestmögliche Chance bekommen, ja, auch im inklusiven Setting.
Da muss ich jetzt nochmal als Marktschreier ein bisschen dazwischen grätschen. Das ist mir jetzt zu unspektakulär angekündigt worden. Diese Selbstlernkurse, die du jetzt so lapidar nebenbei erwähnt hast, über die bin ich auch letztens gestolpert. Das ist ja wirklich Next Level. Das muss man ja auch nochmal sagen. Also die sind ja mit einem unglaublich professionellen Aufwand produziert worden. Ihr hattet da auch besondere Mittel zur Verfügung, oder? Magst du noch was ein bisschen erzählen?
Genau, wir haben da tatsächlich einen relativ bedeutsamen Preis gewonnen bei der Ferry Porsche Challenge, haben da viel, viel Geld dafür bekommen auch und konnten dadurch tatsächlich auch, also ansonsten wäre es gar nicht möglich gewesen, da diese Arbeit zu leisten. Wir konnten einige Arbeitsschritte outsourcen. Wir haben zum Beispiel einen befreundeten Sonderpädagogen mit den Videos beauftragt. Das heißt, wir haben die Skripte geschrieben, aber er hat die Videos gedreht, geschnitten, vertont und so weiter. Und dadurch wurde das tatsächlich dann sehr, sehr gut möglich. Ja. Mit diesem Preis gilt einfach auch. Und was wir auch gemacht haben, wo wir gerade noch dran sind. Wir haben diese Videos in mehrere Sprachen übersetzen lassen. Das hat auch Geld gekostet, haben wir Übersetzer dafür bezahlt und sind jetzt auch gerade dran, diese Videos in den unterschiedlichen Sprachen einzusprechen. Teilweise machen das unsere Schülerinnen und Schüler, wenn sie das, ich sag mal, wenn sie fit genug dafür sind. Teilweise geben wir es aber auch in externe Hand und auch dafür dann tatsächlich war das Preisgeld einfach da. Ja. Also anders funktioniert es dann nicht. Solche Übersetzungsleistungen kosten dann einfach ihr Geld und die können wir uns aber, konnten wir uns leisten über dieses Preisgeld dann auch. Wie das Ganze jetzt natürlich dann in Zukunft werden könnte, weil wir haben schon gesehen, KI eröffnet hier auch neue Möglichkeiten, wo wir schon ein bisschen drauf geschielt haben. Das wird auch noch sehr spannend, aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal kurz zur Sprache.
Genau, können wir gerne nochmal ansprechen. Jetzt wollte ich nochmal die Motivation dahinter ein bisschen erforschen. So, der Grundgedanke ist ja so ein bisschen, dass wir alle der Meinung sind wahrscheinlich, dass digitale Bildung gerade im Bereich der Sonderschulen, der Förderschulen ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Das ist, denke ich mal, irgendwie auch so eine Motivation, die uns antreibt, in diesem Bereich tätig zu werden. Warum ist denn das so? Was hättet ihr da Gedanken dazu? Warum das gerade so wichtig ist, dass man sich quasi über das normale Maß, das man ja als Lehrkraft oder als Schulleitung oder wie auch immer ihr tätig seid, quasi leistet, sich engagiert, um diese Thematik weiterzutreiben. Was treibt euch denn da so an?
Ich würde es direkt aufgreifen. Das ist das, was ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe, auch der Punkt der Differenzierung und auch der Vorbereitung von, egal ob jetzt Unterricht, Fortbildungs- oder Ausbildungssettings. Ich merke das immer wieder. Ich habe das in meinem Unterricht damals angefangen und habe das mit ja wirklich übertrieben viel Arbeit damals versucht, so zu bauen, dass ich eben selber mit einem gewissen Portfolio und so eine, sage ich mal, Lernlandschaft kommen konnte. Und was mich unheimlich motiviert hat, war, dass ich meine Rolle als Lehrperson ziemlich stark habe verändern können. Das heißt, nur mal ein Beispiel, ich habe dann so eine kooperative Lernform entwickelt, wo man mit so Flipped Classroom-Elementen sich ein Thema erarbeiten kann, also erst über ein Erklärvideo, dann über Partnerarbeiten und so weiter. Das heißt, eine Klasse sitzt da, schaut sich so ein Video an, allein da differenziert sich es schon quasi von selbst, weil die einen verstehen es sofort, gehen weiter, die anderen schauen sich es nochmal an, die Dritten können damit gar nichts anfangen und brauchen mich als Lehrperson. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin wirklich in diese Rolle des Lernbegleiters gekommen, die man ja immer hört, aber die ich so nie gesehen hatte irgendwo. Und ich habe gemerkt, der Einsatz von solchen digitalen Bildungsinhalten macht das für mich überhaupt erst möglich. Und dann sind so klassische Themen, gerade aus dem Sonderschulbereich, da fängt es an mit Dingen wie einen Arbeitsauftrag sich erlesen können. Es gibt ja Kinder, die haben da selbst in der 6., 7., 8., 9. Klasse immer noch massiv Schwierigkeiten und ich kann hier einfach unterstützen oder kompensieren durch eine Audio, durch ein E-Book, durch, also es eröffnet einem komplett neue Möglichkeiten, Unterricht durchzuführen und aber auch in so einem nächsten Schritt die Schülerinnen und Schüler immer mehr in die Position zu bringen, dass sie ihren eigenen Lernprozess steuern können, eben unter Zuhilfenahme von solchen digitalen Inhalten oder Geräten, je nachdem.
Wie schaut es bei euch aus, Thilo, Steffen?
Man hört es nicht, aber sie nicken.
Also volle Zustimmung. Volle Zustimmung.
Ich habe tatsächlich die Luxussituation, dass ich es ja oft gar nicht anders kenne. Ich bin ins Referendariat an die Hartberg-Schule gekommen und der Thilo hat quasi die iPads hier mit angeschafft, als er damals gekommen ist als Konrektor. Und ich hatte immer schon die Möglichkeit, im Endeffekt die digitalen Medien da einfach mit einzubauen, aber wirklich da auch Konzepte zu entwickeln. Und was ich halt extrem wichtig finde, gerade ja durch den Digitalpakt, die Schulen sind gerade mit Hardware überfüllt. Also die iPads liegen in den Schränken, in den Lehrerzimmern. Aber einfach diese Didaktik dahinter, die fehlt einfach. Ja, wie kann ich die Teile denn wirklich einsetzen? Das ist auch so ganz elementar. Klar machen wir gute Erklärvideos, aber alleine ein gutes Erklärvideo, was ich einem Schüler vorsetze, das bringt ja auch erstmal noch nichts, ja. Sondern ich muss wirklich unseren Schülerinnen und Schülern auch beibringen, wie arbeite ich mit so einem Lernvideo, ja. Gucke ich mir das einmal an und weiß dann alles, so funktioniert es ja im Endeffekt auch nicht, sondern ich muss da wirklich Schritt für Schritt einfach mit ihnen zusammenarbeiten, damit, wie der Philipp das sagt, dass ich wirklich eher auch weggehen kann von dieser Lehrerrolle hin zu diesem Lernbegleiter.
Und das ist auch der Punkt, wo wir gerade so ein bisschen am Weiterentwickeln sind, auch wo diese Produkte der Ideenwolke, diese Videos der Ideenwolke für uns ganz wichtig sind, weil wir eigentlich immer mehr versuchen wollen, ein Stück weit Richtung Gemeinschaftsschulkonzept auch zu gehen. Das heißt, die Schüler, die eigenständig, eigenverantwortlich lernen können, denen maximal viel Freiheit zu geben. Also so viel Freiheit zu geben, wie sie verarbeiten können, wie sie auch handeln können. und die eigentlich rennen zu lassen. Denn auch wir merken, trotz aller Differenzierung, oft ist es so oder manchmal ist es tatsächlich so, dass man gerade die Schüler, die auch Stärken haben in dem einen oder anderen Bereich, dass wir die manchmal aus dem Auge verlieren, weil wir uns tendenziell immer gucken, dass jeder mitkommt, ja, dass auch die Schwächsten mitkommen und dann die Stärksten manchmal ein Stück weit ausbremsen. Und dadurch wollen wir auch mit diesen digitalen Medien, diesen Selbstlernprodukten, Selbstlernmedien, interaktiven Medien, Übungsaufgaben und so weiter, da ein Stück weit den Boden ebnen, dass wir sagen können, hey, die, die fit genug sind, die dürfen Gas geben.
Und das ist ja tatsächlich nur so ein erster Schritt. Also Selbstlernmaterialien sind ja nicht der Weisheit letzter Schluss. Es ist ja trotzdem ein didaktisches Setting, wo ich jetzt einen Schüler, eine Schülerin oder jemanden auf einer Fortbildung reinpacke. Eigentlich wäre das langfristige Ziel ja, sich davon auch zu lösen. Das heißt, es wäre ja eigentlich nur ein einziger Baustein. Und nochmal kurz zur Motivation, also sind wir jetzt gerade im Gespräch auch nochmal klar. Wir produzieren diese Sachen und wir setzen es einfach in so vielen verschiedenen Kontexten ein. Ihr benutzt es jetzt für eure Schulentwicklung, ihr benutzt es auf Ebene auch der Schülerinnen und Schüler. Ich nutze es im Aus- und Fortbildungskontext, im Seminar. Wir nutzen das für anderweitige Fortbildungsveranstaltungen und wir geben es ja auch frei. Somit nutzen es auch andere Menschen wieder, für welchen Kontext auch immer. Und das finde ich eigentlich ganz toll. Ich hatte neulich, hatte ich zwei Lehramtsanwärterinnen bei mir, die gefragt hatten, so, ja, sie müssen ihrem, oder sie sollen in ihrem Kollegium irgendwie, also ich glaube, die Anfrage war so unspezifisch, so in die Richtung, das Kollegium mit dem iPad fit machen oder so ähnlich war die Anfrage, ob ich da eine Idee hätte. Und dann habe ich denen zwei, drei Links geschickt und die haben mich angeguckt, als wäre ich irgendwie ein Alien und so. Das ist jetzt einfach so und kostenlos und für uns, ja, bitteschön, irgendwann in 10 Jahren nehme ich das dann von Ihnen zurück, wenn Sie was anderes produziert haben, so, ja. Und das ist das, was motiviert, wenn man dann einfach sieht, dass es im eigenen, aber auch im anderen Kontext in die Fläche kommt und damit gearbeitet werden kann.
Oh, und jetzt musst du noch von Gibraltar erzählen, hier, das musst du noch erzählen, wo da die Anfrage kam, das war auch cool.
Also das ist noch ganz unspezifisch. Ich habe jetzt eine Anfrage bekommen aus Malaga, Spanien, wo nachgefragt wurde, ob ich nicht Lust habe, mich ins Flugzeug zu hocken, da runter zu fliegen und das Kollegium dort fortzubilden. Also es geht auch über die Landesgrenzen hinaus, natürlich in einem kleinen Rahmen und so, aber wenn man dann mal so eine E-Mail im Postfach hat, ob ich es jetzt mache oder nicht, weiß ich noch nicht, aber ist eigentlich schon ganz cool dann auch zu sehen. Ich hatte auch schon eine Anfrage für Südamerika vor ein paar Jahren, das hat Corona dann leider nicht ermöglicht. In der Schweiz habe ich schon, also es ist irgendwie ganz cool, ne? Das ist mal so als Wald- und Wiesen, ich sage mal in Anführungsstrichen Förderschullehrer ja auch nicht gewohnt, dass man plötzlich von irgendwelchen Leuten da Anfragen kriegt. Das schmeichelt schon ein bisschen, jetzt nicht zu sehr, aber es ist schon cool zu sehen, dass es irgendwie ein bisschen Früchte trägt.
Da bin ich schon neidisch. Ja. Also ich hatte, Norddeutschland hatte ich schon einige, aber so Malaga klingt natürlich gleich wie eine Eissorte, da bin ich sofort in Urlaubsstimmung, das ist natürlich klasse. Ja, ich habe übrigens festgestellt, dass ich was ganz Entscheidendes vergessen habe bei dieser Podcast-Folge. Denn normalerweise stelle ich meinen Gästen 3 digitale Fragen und das können wir natürlich nicht auslassen, wenn ich da hier solche digitalen Koryphäen vor mir habe. Seid ihr bereit dafür für 3 digitale Fragen?
Auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Hau raus.
3 kurze digitale Fragen.
Also Frage 1, da geht es um die bevorzugte Hardware im Moment. Welche Hardware ist euer Gerät der Wahl momentan? Welches Gadget, welches Tool verwendet ihr?
Philipp, willst du anfangen und wir steigen dann auf? Oder?
Ne, mach du mal.
Also wir nutzen MacBooks. Der Steffen und ich einfach, das ist das Mittel der Wahl für uns gerade und damit können wir eigentlich mit den neuen M-Chips, damit kriegen wir alles gemacht. Also ob es jetzt einfache Word-Verarbeitung ist, Textverarbeitung oder bis hin zum aufwendigen Videoschnitt, die Dinger machen uns, ermöglichen uns alles. Also mehr brauchen wir tatsächlich nicht. Für den Unterricht selbst ist es ganz nett, ein iPad zu haben, für die Stiftbedienung, sage ich mal, um schnell auch was aufzuschreiben, aber eigentlich die Hauptarbeit läuft auf dem MacBook.
Genau, und das Geniale ist einfach, dass wir tatsächlich fast 3 Tage ohne Batterieladung mit unseren MacBooks mittlerweile hinkommen, was echt irgendwie auch krass ist, ne? Ob ich im Fortbildungssektor bin, vielleicht mein Kabel vergessen habe oder so, also es läuft. Aber so wie es der Thilo sagt, im Bereich der Schulleitung sind wir eher mit den MacBooks unterwegs und im Unterricht dann aber schon auch das
Das ist mir auch schon aufgefallen an Fortbildungsveranstaltungen, dass immer die Leute mit den Windows-Geräten die Steckdosen und die Kabeltrommeln suchen. Gell?
So, Philipp, jetzt bist du dran.
So, jetzt bin ich dran, jetzt habt ihr das Spoiler gebaut. Ja, ich out mich jetzt hier öffentlich, ich bin überzeugter Windows-User.
Ich höre dich gerade ganz schlecht, Philipp, die Verbindung bricht ab, sorry.
Na, das kann gar nicht sein, weil ich das gerade auf einem MacBook aufzeichne. Ja. ja, tatsächlich, mein liebstes Hardware-Gerät ist jetzt völlig Banane eigentlich, aber ich liebe es. Ich habe zwei große Monitore vor mir und das ist super. Gibt nichts Besseres zum Arbeiten, immer alles im Überblick und gerade auch, wenn ich irgendwelche Online-Veranstaltungen mache, dann ist es mit Windows erheblich schmaler und schneller möglich, hier mal schnell alles zu verteilen in irgendwelchen Layouts und so. Das ist super. Ich habe immer alles im Blick und kannst du jedem empfehlen. Also wer mag, gerne mal Windows ausprobieren.
Okay. Geheimtipp. Interessant. Na gut. Dann kommt die zweite Frage. Da geht es jetzt natürlich um die Software. Habt ihr ein Software-Tool oder irgendwas, was ihr täglich benutzt oder irgendwas, was ihr gerade so ausprobiert, was besonders spannend ist momentan?
Also eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es tatsächlich die Mails-App, glaube ich. Als Schulleitung leider. viele E-Mails schreiben. Nee, aber was ich einfach sehr, sehr gerne mache, ist tatsächlich einfach die Notizen-App. Ich nutze sie super gern für meine Unterrichtsvorbereitung, für meine Unterrichtsreflexion, um Projektideen zu skizzieren, als Whiteboard im Unterricht. Ich finde sie einfach sehr, sehr flexibel. Ich kann sie super teilen mit anderen Personen. Wir können da kollaborativ zusammenarbeiten.
Die ist jetzt auch nochmal aufgebohrt worden, gell, für den Herbst, für iOS 17, kann man jetzt noch PDFs damit bearbeiten und so, das ist natürlich schon cool.
Genau, also simpel, aber irgendwie, wenn ich mal so drauf gucke, bei was ich am meisten nutze, ist tatsächlich die Notizen-App.
Ja. Also ich würde ganz klar Taskcard nennen, ja. Das ist die Sache, wo die Inhaltsbasis drin ist, wo die Fortbildung mitgemacht werden, wo einfach ganz, ganz flexibel dann auch, wo ich Schülermaterial einstellen kann für Homeschooling, wenn die Schüler krank sind, keine Ahnung, also Taskcard ist mein Schweizer Taschenmesser gerade.
Ja, oh Gott, ich muss schon wieder eine Microsoft-Lanze brechen. Was ist heute los? Ich liebe OneNote. Gibt nichts Besseres als OneNote. Das ist einfach vernetzt auf allen Geräten, egal ob Apple oder Windows. Ich plane damit alles. Ich habe alles kollaborativ, auch mit Kolleginnen und Kollegen im Blick. Aber mein persönliches Highlight ist eigentlich PowerPoint. Weil ich nutze PowerPoint wirklich für Bildbearbeitung. Es geht super schnell mit freigestellten Grafiken. Ich kann wirklich innerhalb von kürzester Zeit Dinge erstellen und absoluter Geheimtipp für alle, die es noch nie probiert haben, Morphen. Das ist ungefähr die beste Funktion, die ich kenne. Morphen ist einfach eigentlich ein Folienübergang und ich kann damit super geniale so ja, optische, visuelle Effekte erzeugen und zum Beispiel auch, ich kann ja so eine Präsentation dann auch als GIF abspeichern. Also mit Morphen coolen Effekt erstellen, als GIF speichern und das wiederum in irgendeine digitale Lernumgebung einbinden. Geht mit Apple auch, aber
für uns Apple-Nerds ist das Zauberei. Sorry.
Solche Dinge sind für euch Zauberei, das glaube ich, ja.
Das heißt, bei Keynote heißt das Zauberei, was bei euch Morphen heißt.
Ich weiß.
Ja, sehr cool. So, dann kommt natürlich die interessanteste Frage, das ist wieder der Blick in die Zukunft. Ne? Also wo seht ihr denn die Themen, die jetzt gerade entscheidend sind, wenn ihr an die Zukunft denkt, was entwickelt sich denn gerade, was von besonderer Bedeutung sein wird in den nächsten Jahren im digitalen Bereich? Was glaubt ihr, was schätzt ihr so ein? Ich meine, ein Thema ist ja quasi jetzt so in aller Köpfe drin, aber ich will euch gar nicht einschränken. Ihr könnt natürlich auch eine andere Idee haben, was für euch das Entscheidende ist, wie sich so weiterentwickelt in nächster Zeit.
Also ich habe natürlich mega Bock auf die Vision Pro von Apple, auf diese VR-AR-XR-Brille. Da bin ich gespannt, was da möglich ist. Dennoch glaube ich, genau wie bei den anderen VR-Brillen, das wird kein Game-Changer werden in der Bildung, glaube ich. Das wird ein nettes, sehr, sehr nettes Gimmick sein vielleicht, aber kein Game-Changer.
Ja, ihr habt ja da viele Erfahrungen auch schon, ne, weil ihr auch wirklich viel auch bei euch im Unterricht schon eingesetzt habt. Das würde mich dann vielleicht ein bisschen später nochmal interessieren. Vielleicht können wir dann nochmal drauf eingehen, welche Erfahrungen ihr da habt.
Ja, nee, aber ansonsten tatsächlich klar, was in aller Munde ist, KI, künstliche Intelligenz, egal ob das jetzt ChatGPT ist mit Texterstellung oder Midnight mit Grafikerstellung. Oder ich habe eine KI-Programm, wo mir Mindmaps erstellt nach meinen Gedanken praktisch. Da ist wahnsinnig viel Potenzial drin. Ich glaube, da stehen wir ganz am Anfang. Der Steffen hat schon, oder erzähl du mal, du hast vielleicht mehr Erfahrung schon.
Genau, ja, ich probiere es auch gerade so ein bisschen einfach für die Unterrichtsvorbereitung aus. Das Coole ist ja einfach, dass ich wirklich mit 4 Klicks mir Texte unterschiedlich anzeigen lassen kann, kann die mir auf drei Niveaus differenzieren, kann sagen, markiere mir wichtige Wörter irgendwie fett, erstell mir Fragen. Natürlich ist es immer noch wichtig, dass ich das kontrolliere, dass ich durchschaue, dass es auch passend ist für das Niveau von meinen Schülerinnen und Schülern. Aber da einfach mal so ein bisschen ausprobieren, hey, was geht denn da einfach? Ja, wie kann ich wirklich auch diese Elementarisierung, diese Differenzierung, was ja unser Kerngeschäft ist, einfach auch ein Stück weit von so Programmen machen lassen? Und das probieren wir jetzt gerade aus. Und ich glaube, alle sagen, es wird so groß wie das Internet, die KI. Wir sind gespannt und möchten einfach ein paar Dinge ausprobieren, genau.
Ja, ich glaube, es wird sogar größer, ist meine Vermutung. Und ich würde genau da anknüpfen an dem, was du sagst. Wir haben ja unser Steckenpferd in der Sonderpädagogik oder auch im Bereich der Inklusion ist es ja zu gucken, dass wir Inhalte für das Kind passend genau aufbereiten. Und da sehe ich ein unfassbares Potenzial, angefangen von der Diagnostik bis hin zur Erstellung von irgendwelchen Bildungsangeboten. Da spricht jetzt auch so ein bisschen der Seminarmensch aus mir, aber das ist dieser Punkt, in der Diagnostik allein zu sehen, Dinge frühzeitig zu erkennen, wenn vielleicht ein Kind eine Beeinträchtigung oder eine Lernschwierigkeit hat, dort entsprechend anzusetzen und schon passende Angebote rauszugenerieren. Ich habe mir das mal neulich so zusammengesponnen. So der Gedanke wäre eigentlich ganz cool, so eine Art individuelle Lernassistenz zu bekommen. Also ganz platt, ein Kind erhält ein Endgerät zur Einschulung mit einer abgeschlossenen KI, also nichts, was im Internet hängt. Verschlüsselt und datenschutzkonform und alles, versteht sich natürlich von selbst. Und das ist eine Art individueller Lernassistent, der von Klasse zu Klasse mitläuft, wirklich bis hin auch ins Studium. Man hat es ja bei ChatGPT gut gesehen, auch ohne Internetverbindung, wenn ich entsprechend Daten reingebe, dann ist da schon mal einfach eine Basis, die wirklich viel schon kann. Und ich meine, stellen wir sich nur mal vor, in der Grundschule ein Kind lernt lesen und ich habe einen digitalen Assistent, der exakt einschätzen kann, auf welchem Level steht's, was brauchst, welche mentalen Funktionen bringt das Kind vielleicht mit oder. Und ich würde die KI auch so abgeschlossen lassen und Lehrkräften quasi zu bestimmten Zeitpunkten im Schuljahr einen Zugang dazu geben. Also, dass ich zum Beispiel vor irgendwelchen Gesprächen mit Eltern mich da mal verschlüsselt quasi reinklicken kann und einen Eindruck kriege und die KI sagt mir vielleicht, was bräuchte das Kind denn als nächstes? Ne? Und auch für die Eltern. Und das Ganze bis hin zu, was weiß ich, das Kind braucht eine spezielle Leseübung und die KI kann mir das HTML oder wie auch immer basiert programmieren und auf einem iPad oder einem Endgerät quasi wieder. Also da sehe ich die Zukunft. Das wäre wirklich, dann schreibt man sich Individualisierung, Differenzierung nicht nur auf die Fahne, sondern dann läuft das quasi. Also wirklich live, das wäre für mich der Punkt, wo es hingehen könnte.
Jetzt muss ich mal ganz fies dagegen argumentieren, einfach nur, weil einer muss es ja tun, gell? Deswegen sage ich jetzt mal so aus Schülersicht, wenn man jetzt diese KI-Entwicklung betrachtet, gibt es ja viele, die dann sagen, wo ist dann die Lernmotivation der Schüler? Also wo sehen die dann ihre Motivation überhaupt noch lesen, lernen zu müssen, wenn sie einen KI-Assistenten haben, der ihnen alles aufschlüsseln, erklären, erzählen, in Bildern ausdrücken kann? Also wo ist dann überhaupt noch die Notwendigkeit der Schüler da, dass sie sich selber diese Funktionen drauf schaffen?
Tja, vielleicht fällt diese Notwendigkeit auch irgendwann weg. Ich meine, wir haben ja einen Leitmedienwechsel, ja, wo wir gerade mittendrin sind, ja. Vielleicht sind dann auch irgendwann die Kulturtechniken, ändern sich die Kulturtechniken, ja. Die Kultur passt sich an, die Menschheit passt sich an, alles wird anders. Vielleicht fällt dann auch irgendwas weg, was einfach nicht mehr notwendig ist, ja. Oder vielleicht ist es dann auch so in 20, 30 Jahren, dass dieses Schreiben, Lesen gar nicht mehr diesen Wert hat, weil wir dann schon, was weiß ich, irgendwelche KI-Implant-Chips haben. Da wird ja heute schon dran geforscht, dass irgendwelche Informationen direkt in unser Gehirn gespeist werden. Ja, oder irgendwelche Kontaktlinsen, wo die Infos eingeblendet werden.
Ich weiß es nicht. Und es fängt ja im ganz Kleinen auch schon an. Ich war letztens bei einem Neunklässler in der Regelschule und habe mit ihm eine Aufgabe gemacht zum Thema Uhr. Und da wurde eine analoge Uhr angezeigt und er konnte mir die Uhrzeit nicht sagen. Das war, ich glaube, 8:45. Aber die Sache ist halt, er braucht es im Endeffekt nicht, weil er guckt schon sein ganzes Leben lang auf ein Handy oder auf eine Smartwatch. Wo wir immer uns denken, hey, das sind wichtige Inhalte, ja, die müssen wir irgendwie rüberbringen. Aber sind sie noch tatsächlich so elementar?
Ist ja auch die Frage, wo Bildung am Ende hingeht. Wenn es am Ende nur um ausführende Tätigkeiten geht, kann man natürlich über eine KI sagen, ich habe jetzt hier meinen Schaffer, der mir das alles einfach schnell erstellt und zusammensucht. Aber das gleiche Prinzip ist ja auch mit dem Taschenrechner in der Schule gewesen. Nur weil ich jetzt mit dem Taschenrechner die Aufgabe berechnen kann, heißt das ja noch lange nicht, dass nicht andere Kompetenzen auch zentral da sein müssen. Ja, mathematische Kompetenzen, die ich einfach brauche, um irgendwas zu argumentieren, irgendwas zu beweisen. Das heißt, es hat ja ein Stück weit auch was mit Mündigkeit zu tun. Ich glaube, für einige Teile der Bevölkerung, die werden sich blind auf eine KI in bestimmten Bereichen verlassen und sagen, ja gut, der macht das oder die macht das. Eigentlich darf man es ja gar nicht personifizieren, habe ich neulich wieder gelernt, stimmt eigentlich. Also die KI macht es und ich muss nichts mehr tun, wunderbar. Aber es ist ja dieses Blackbox-Problem auch, dass ich ja auch wissen will, was passiert denn eigentlich dazwischen. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr in die Blackbox schauen will, entmündige ich mich ein Stück weit. Und dahingehend müsste ja ein Bildungsbegriff angepasst werden. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, wenn ich ein bestimmtes Alter habe, vielleicht nicht mehr das alles durchschauen werde, weil die Entwicklung geht ja wahnsinnig rasant. Aber ich glaube, gerade für die Kinder und Jugendlichen, die jetzt in der Schule sind, selbst im Bereich der Sonderpädagogik Inklusion, ist es einfach wichtig, sich nicht komplett entmündigen zu lassen, weil man sonst ja gar nicht mehr weiß, was passiert denn zwischen A und B eigentlich noch. Und ja, dementsprechend, da müssen Schulkonzepte angepasst werden, Prüfungsformate angepasst werden. Das sind die Dinge, wo man einfach gucken muss, dass man ausführend sich helfen lässt, aber natürlich trotzdem das Heft noch in der Hand behält. Tilo, wie siehst du das?
Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, weil ich habe, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge, wo ich zwischen A und B keine Ahnung habe, was passiert. Ja, allein in meinem Auto, in meinem Smartphone, in meinem Rechner, in diesem MacBook hier, ich habe keine Ahnung, was da wirklich abgeht da drin und wer sich da reinschaltet, ich weiß es einfach nicht. Und ich glaube, sobald wir da sind, dass wir bestimmte Dinge den Kindern nur noch anbieten, als Lerninhalte, weil sie für eine Prüfung relevant sind. Ich glaube, spätestens dann müssten wir auch sagen, ehrlich sagen, hey, ist es dann überhaupt noch lebensweltrelevant für unsere Kinder? Ja, wenn sie es nur noch für die Prüfung brauchen und danach wahrscheinlich niemals wieder im Leben, ist es dann noch wichtig oder sind es nicht vielleicht andere Dinge, auf die wir auch mehr Fokus setzen sollten? Ja, den sozialen Zusammenhalt, die soziale Integration in die Gemeinschaft, solche Sachen.
Absolut, aber das Problem ist ja nicht neu. Also das Problem kam nicht mit der KI, das heißt vor 30 Jahren war ja schon so der Punkt, du lernst nicht für die Schule, sondern fürs Leben oder du lernst für deine Prüfung. Das ist nicht neu. Es ist ja auch so eine Sache, wo lohnt es sich, den Blick dahinter zu werfen? Wenn die KI jetzt in den Office-Produkten mit drin steckt und ich kann dir sagen, erstell mir eine Präsentation mit dem und dem Foliendesign und das ist super. Ja, also das ist mir auch relativ egal, was da im Hintergrund passiert. Hauptsache, ich habe das Ergebnis. Aber es gibt ja, sagen wir mal, bestimmte Prozesse, wenn es jetzt nicht nur um was Ausführendes geht oder ich will irgendwas berechnen, sondern auch, was weiß ich stelle einer KI komplexe Fragen im ethischen Bereich oder was auch immer. Und die sagt am Ende, wirft die irgendwas aus und empfiehlt mir, wie ich mit einer bestimmten Personengruppe umgehen sollte, dann sollte ich mir ja schon mal die Frage stellen, wie kommt die dazu? Und ich glaube, das ist hoch unterschiedlich von dem, deswegen sage ich, so diese ausführenden Tätigkeiten, also Dinge, die man einfach, das ist einfach so stupides Arbeiten, Abarbeiten ist. Ich glaube, da einfach ersetzen, ist auch egal, was dazwischen passiert, solange ich kein Programmierer bin. Und es gibt ganz viele Bereiche, da sollte ich schon irgendwie zumindest ein Gefühl haben, was dazwischen passiert.
Denkst du, die Herausforderung gerade für uns Lehrkräfte wird natürlich immens sein. Und ich glaube, das kann man gar nicht unterschätzen, auch den Fortbildungsbedarf, den viele Kolleginnen in der Beziehung haben. Weil im Prinzip kann man sagen, es ist jetzt ja auch ein exponentielles Wachstum, was da gerade technologisch passiert. Und man muss halt dann schauen, dass man auch hinterherkommt mit den Entwicklungen, mit den steigenden Möglichkeiten, die diese KI-Tools haben werden. Also wir reden jetzt darüber, welche KI-Tools es jetzt schon gibt, die jetzt schon hilfreich sind. Das ist alles total in Ordnung und super, aber wahrscheinlich ist es in 2-3 Monaten, sprechen wir schon wieder auf einer ganz anderen Basis wieder an Möglichkeiten und Dingen, die Möglichkeit werden. Also da jetzt momentan nicht den Zug, den Anschluss zu verlieren, das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen und auch die Wichtigkeit des Themas zu betonen, weil manche das tatsächlich schon wieder abtun und sagen, ja, mei, das ist halt so irgendwie so.
Absolut, und gerade für unsere Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf wird es immens wichtig, das sehe ich als Riesenaufgabe für uns, auch dieses kritische Hinterfragen, einfach diese Kompetenz einfach auch einfach zu fördern bei unseren Schülerinnen und Schülern. Wenn wir jetzt in Richtung Deepfake oder sowas gehen, ich finde mittlerweile sieht man es vielleicht gerade noch so, dass das eine KI produziert hat, dass es nicht stimmt, aber wie du sagst, Thomas, in 3 Monaten, vielleicht ist es schon anders und ich sehe das nicht mehr. Ja, was ist
ja,
wahr?
Die falsch? Schüler sind ja auch in unmittelbaren Kontakt. Also zum Beispiel in Snapchat ist so ein KI-Bot eingebaut. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass das jetzt so ideal ist, dass unsere Schüler damit in Kontakt kommen. Ja. Die haben wahrscheinlich mehr Kontakt mit KI-Tools über Social Media und sonstige Geschichten als wir alle, die uns vielleicht ein bisschen davor schützen, weil wir noch ein bisschen skeptisch sind darüber.
Genau, das ist genau der Punkt, wo wir gerade auch in den Schulen ansetzen müssen, weil wenn ich alles glaube, was am Ende da rauskommt, ne, ob das jetzt ein Deepfake ist oder irgendeine Falschinformation, die sich verbreitet oder diese kritische Haltung, auch das ist ja nicht neu jetzt über KI, das gibt es ja auch vorher schon, dass man mit Mehrquellenprinzip arbeitet und. Ich glaube nur, dass vielleicht in unserer Schulart die Tendenz schon auch nochmal größer ist, Dinge so, wie sie rauskommen, einfach zu nehmen. Und selbst bei uns Lehrkräften, ne, Steffen, du sagst, bereitest Unterricht auch damit vor, habe ich auch schon genutzt und ich merke für mich auch immer wieder, solange diese Halluzinationen in den KIs noch da sind und die Quellen noch nicht ordentlich angegeben sind, merke ich, dass es für mich dann doch schon auch nochmal echt Arbeit ist, das alles nochmal zu überprüfen. Und wenn ich das nicht tue und es einfach so nehme, wie es ist, dann laufe ich natürlich Gefahr, dass es nicht stimmt oder dass es in Teilen falsch ist. Und ich glaube, für Lehrkräfte ist es nochmal extrem viel wichtiger. Und da sehe ich für uns aber auch eine Chance, wenn man unser eigenes Selbstbild mal nimmt. Wir sind ja immer die Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer. Wir wissen ja alles, wir stehen vorne, wir erklären es, weil wir ne, das alles uns schon angeeignet haben. Und ich merke jetzt selber im Bereich KI, Thomas, du hast es angedeutet, es ist nicht nur schwer, den Anschluss zu halten, sondern ich persönlich fühle mich in ganz vielen Bereichen auch schon richtig überholt und finde es aber auch gar nicht schlimm, weil ich mir denke, ich kann nicht alles tagesaktuell immer wissen und können. Und im Sinne des vernetzten Lernens hole ich mir die Dinge, die ich brauche, einfach Stück für Stück drauf. Und wenn ich halt hinten dran hänge, dann haben meine Kinder später auch mal einen Grund zu sagen, oh, der Papa ist so alt, so oldschool. Ja.
Ich finde auch einen weiteren Aspekt total spannend oder auch tatsächlich kritisch und gefährlich, wenn KI Meinungen und Einstellungen von großen Bevölkerungsgruppen auch irgendwann dominieren können. Ja, ich habe letzte Fortbildung gehabt bei zwei Kollegen, die es sehr gut gemacht haben. Die haben über Midjourney einfach mal, was haben sie eingegeben? Ich glaube, zeig mir einen Deutschen. Ja, und da waren dann irgendwie 2 von 4 Bildern war mit Pickelhut, ja, oder Pickelhaube. Und dann haben sie eingegeben, zeig mir einen Verbrecher, ja. Und 3 von 4 Bildern waren von dunkelhäutigen Menschen da drin. Ja, und das sind so Sachen, wo glaube ich auch einfach bewusst sein müssen und auch thematisiert werden müssen. Ja, also
das ist natürlich auch ein super Spiegel der momentanen Gesellschaft. Ich meine, woher kommt denn die Entscheidung der KI, das so darzustellen? Also sind das quasi diese Vorurteile, sind ja im Datensatz dann schon mit transportiert. Das heißt, es sind Dinge, die vorher schon so existiert haben. Ne? Aber da wird es dann so richtig deutlich, in welche schwierige Richtung das gehen kann. Ja. Diese Entscheidungsprozesse auch dann zunehmend dann quasi künstlichen Regelmechanismen überlassen will und so. Und das ist natürlich gefährlich, wenn man ein bisschen das Heft aus der Hand gibt, ne? Also bei solchen Dingen.
Oder nicht weiß, welche Datenbasis die KI zugrunde hat. Ne? Also wo kommen die Bilder her? Die wurden nämlich eingespeist, die Daten von, was weiß ich, dem typischen Mitteleuropäer vielleicht oder dem.
Deswegen, es gibt ja auch spannende Open-Source-Projekte in Sachen KI, das sind auch so Dinge, wo man halt eigentlich schon ein bisschen das Augenmerk drauf lassen sollte, weil die natürlich dann so ein bisschen gesellschaftspolitisch verantwortlichen Ansatz verfolgen, indem sie offenlegen, wie die Datenbasis zustande kommt. Ja. Jetzt haben wir vorher angeschnitten noch dieses Virtual Reality Thema. Das würde mich auch nochmal sehr interessieren. Welche Erfahrungen habt ihr denn da so gemacht beim Einsatz von den bisherigen Virtual Reality oder Augmented Reality Produkten, die ihr auch mit den Schülern eventuell zusammen schon im Unterricht ausprobiert habt?
Ich glaube, unterm Strich ein wahnsinnig hoher Aufforderungscharakter, ja, wahnsinnig hohe Motivation, wenn man die Brillen oder diese VR-Headsets mitbringt. Gerade im Klassensatz haben wir die eine Zeit lang auch gehabt, die Kids flippen mehr oder weniger aus und haben wahnsinnig Bock drauf, das zu nutzen. Aber diese Motivationskurve lässt dann relativ schnell nach, wenn man die öfters verwendet. Dennoch den Einsatzzweck, den wir genutzt haben, also wir haben sie zum Konsumieren genutzt. Also wir haben fertige Touren angeschaut. Wir sind gemeinsam zu den Pyramiden gereist, zu den Maya-Tempeln in Südamerika und zum, also sich nach Frankreich zum Eiffelturm. Das war richtig toll und man konnte gemeinsam dann echt sich hier bewegen in diesen Szenen. Auch der Lehrkraft konnte was erklären, das war super. Wir haben aber gemerkt, das wirklich Tolle war eigentlich tatsächlich die Produktion von VR, von 360-Grad-Inhalten. Das war dann das, wo wir gesagt haben, hey, da muss eigentlich die Reise auch hingehen. Ja, dass unsere Schüler nicht nur konsumieren, das, was halt irgendwie da drin steckt und sich dann freuen, dass es ein cooles Medium ist, sondern dass wir eigentlich das Medium nutzen, um diese intrinsische Motivation einfach aufzubauen und dass wir sagen, hey, wir haben jetzt ein Thema, was weiß ich, der Steppen hat die Mittelalterburgen gemacht hier im Neckar-Odenwald-Kreis. Normalerweise würdest du da, klar, eine Plakatpräsentation machen und irgendwie, du stellst dir das vor und du schneidest Bildchen aus und klebst Blättchen drauf und alle Kinder sagen so, ja, okay, machen wir halt mal. Und durch dieses Medium, okay, ihr stellt eine 360-Grad-VR-Tour, die wird veröffentlicht und die können wir uns anschauen, die können sich andere anschauen, weil die Motivation einfach wahnsinnig hoch und die Kids hatten super viel Lust und Spaß daran, diese Inhalte zu recherchieren, also alles zu tun, was sie eigentlich sonst auch hätten tun müssen für diese Plakatpräsentation, nur einfach mit wahnsinnig hoher eigener intrinsischer Motivation, weil sie so mega Bock drauf hatten, einfach, dass da eine coole Tour rauskommt, ja, die sie dann bauen.
Und was man da tatsächlich dann gemerkt hat, ist, dass diese Inhalte, ja, die ich sonst in meinem normalen Unterricht ja auch irgendwie versuche zu vermitteln, die dann aber leider, wir haben es vorhin schon gesagt, wir lernen irgendwie auf Prüfungen, die sind dann leider irgendwann wieder weg. Und da war es halt wirklich so, dass die auch ein, zwei Jahre später einfach noch super gut Bescheid wussten. Ja, jetzt gerade zum, wie wir es hatten, ne, Thema Burgen, die wussten genau noch, ja, was ist der Palas, wofür steht der? Ja, also die waren einfach so motiviert und wir haben einfach dieses Medium genutzt, genau um den Inhalt rüberzubringen. Und die Nachhaltigkeit war einfach viel, viel stärker.
Genau da würde ich gerne anschließen, zum Thema Nachhaltigkeit. Ich merke das immer wieder, ich kann ja über meinen Job, schaue ich mir ja sehr viel unterschiedlichen Unterricht in verschiedenen Schulen bei verschiedenen Lehramtsanwärterinnen und Anwärtern an. Und ein Prinzip schält sich für mich eigentlich immer wieder so ein bisschen raus, nämlich wenn ich es schaffe, Schülerinnen und Schüler in den Transfer von dem Wissen zu bringen, dass es dann nachhaltiger verankert ist. Und in dem Moment ist es fast beliebig, ob ich da jetzt ein VR nehme, ein tolles Plakat erstellen lasse oder anderweitig digital zum Beispiel damit arbeite. Und deswegen war das für mich auch in meinem eigenen Unterricht immer so das Ziel am Schluss, dass ich die Kinder wegbringen vom Konsumieren, was ich ihnen vorbereitet habe, hin zum Medienproduzieren. Und das kann alles sein, Podcasten, Video, aber wie gesagt auch analoge Dinge. Und deswegen, glaube ich, ist das was dann auch nachhaltig sein kann. Ihr habt ja auch mit Gamification gearbeitet, ihr habt im Matheunterricht mit Minecraft gemacht und solche Dinge. Wie gesagt, ich finde es relativ austauschbar, aber natürlich die VR-Geschichte ist natürlich visuell nochmal ganz andere Nummer, wenn man da plötzlich mit einer Brille da mittendrin steht, ist nochmal beeindruckender. Aber so, wie du es auch sagst, Thilo, es verliert irgendwann, wenn man es zu häufig, zu inflationär macht. Aber diesen Gedanken des Transferierens, den finde ich unglaublich wichtig fürs Lernen.
Habt ihr da schon ein Finanzierungsmodell für die 3.500 Euro Mixed Reality Brille des Apfelherstellers?
Wir machen das wie immer. Wir fragen einfach ganz lieb an und haben die Erfahrung, wir kriegen dann das, wo wir haben. Meistens klappt's.
Sehr gut. Also das ist schon mal ein guter Tipp, den man jetzt mal weitergeben kann.
Aber was da, glaube ich, tatsächlich spannend wird, ist auch mal zu sehen, so wie es Apple ja auch einfach darstellt, dass es einfach ein Tool zum Arbeiten ist. Ja? Wie gut es wirklich funktioniert. Wir haben uns schon vorgestellt, stehen wir in 3 Jahren im Rektorat und haben das Teil drauf. Und wenn jemand reinkommt, dann wird meine virtuellen Augen werden eingeblendet und ich spreche mit meinen Kollegen. Also hat das einfach einen Mehrwert auch für meine Arbeit? Oder ist es
eher, oder ist es einfach nur gruselig?
Sowieso, ja. Oder ist es tatsächlich eher dieses Inhalte konsumieren? Ja, vielleicht gucke ich dann irgendwann Fernseher oder YouTube dann halt auf der Brille und nicht mehr auf dem Fernsehen. Also das finde ich ganz spannend, wie sie das machen würden.
Also ich glaube, es ist ja Vision Pro, heißt es ja jetzt halt momentan im Stadion. Sobald da nicht eine Vision Basic irgendwie bezahlbar kommt, wird das nichts, glaube ich. Also das kann ich nicht mal mir selber vermitteln. Also natürlich bin ich auch begeistert von dem, was sie vorgestellt haben, aber bei dem Preisfaktor bin ich raus, ehrlich gesagt. Ne? Und also,
ja, wie das bei unseren Schülern ist. Raus und die Schulen schon dreimal.
Aber wer weiß, also das wissen die ja auch. Die sind ja besser in der Marktanalyse als ich und haben da wahrscheinlich auch KI-Tools, die das genau analysieren, wie viel sie da verlangen müssen. Glaube ich, das wird schon laufen dann. Ein Thema hätte ich gerne noch angeschnitten, und zwar, also wir veröffentlichen unsere Materialien so ganz klassisch als Blogger, als auf Webseiten. Auch Twitter ist ja lange Zeit sehr en vogue gewesen, jetzt nicht mehr so, weil Twitter sich ja doch sehr stark geändert hat, nicht wahr? Und so, aber muss man denn eigentlich dann so auf jeden Zug aufspringen, der da so auf veröffentlichter Basis da ist? Also, oder habt ihr vor, auf TikTok eine Instanz zu gründen? Wie seht denn ihr das so? Man muss also, ja irgendwie da sein, wo die jungen Lehrkräfte und wo die Schüler sind. Ne?
Also Thomas, ich finde das gut, dass du das ansprichst. Ich will den Philipp schon seit Jahren auf TikTok sehen. Aber er macht das einfach nicht.
Nee, wird er auch in absehbarer Zukunft nicht machen. Ich muss sagen, Social Media, das ist meine ganz persönliche Meinung, ist für mich ein Stück weit Fluch und Segen zugleich. Am Beispiel Twitter lässt sich es ganz gut zeigen. Ist auf der einen Seite so eine Inspirationsquelle. Ich habe so viele wichtige und tolle Menschen kennengelernt darüber. Habe so viele Ideen rausgezogen für alle möglichen Sachen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch eine Plattform, die mit Selbstdarstellung viel zu tun hat, die sehr häufig in unnötige Diskussionen läuft, meiner Meinung nach. Also ich habe meinen Twitter-Account tatsächlich stillgelegt vor 2 Wochen, so ganz still und heimlich. Und irgendwie merke ich, es fühlt sich ganz, ganz gut an. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass es die Plattformen braucht, Und es bringt auch nichts, statische Angebote zu machen wie eine Ideenwolke, also ein Blog, wo sich jemand was holen kann, sondern im Sinne der Vernetzung bräuchte es tatsächlich schon was, was läuft. Ich habe auch schon mit dem Mastodon-Gedanken gespielt, weiß aber nicht, ob das eine Fläche kriegt. Wird sich so ein bisschen zeigen, aber der Grundgedanke dahinter ist sinnvoll. Das Medium selber müsste das natürlich aber auch in irgendeiner Art und Weise hergeben, dass man sich dort in einem gewissen Schonraum auch austauschen kann, ohne dass gleich mit dem Finger auf einen gezeigt wird, was man sich denn dabei gedacht hat. So.
Ja, aber es ist halt alles im Wandel. Ich meine, ich habe auch angefangen, da auf Facebook und Twitter alles zu teilen und habe da auch ein Publikum mehr oder weniger aufgebaut im Laufe der Zeit. Aber Facebook ist jetzt nur noch was für Gruftis. Da treibt sich ja irgendwie von den jungen Leuten sowieso keiner rum. Und Twitter ist, also da habe ich wirklich schon Bauchschmerzen, obwohl ich da eigentlich das größte Publikum mehr oder weniger habe, immer noch, oder die größte Resonanz von dem, wenn ich so Zahlen mal analysiere, was veröffentlicht wird oder wie das verbreitet wird. Aber es kann man fast nicht mehr machen. Aber es ist halt immer so die Frage, wie man mit solchen Entwicklungen umgeht. Wie gesagt, die jungen Leute sind eher Instagram oder so. Da bin ich nicht so nie so richtig warm geworden oder. Wie gesagt, TikTok ist ja so, da findet ja so das Allermeiste statt. Und es gibt ja auch berühmte Kollegen, also weiß nicht, gibt ja viele Lehrerblogs oder so, die da auch vertreten sind, wo ich mir immer die Frage stelle, muss man das jetzt machen? Also ist das so wirklich das, dass man sagt, man muss jedem Gaul hinterherlaufen und sagen, man muss da hingehen, wo die Leute sind, weil, naja klar, wenn man in irgendeinem Medium postet, dass es nicht mehr gehört wird oder nicht mehr gesehen wird, dann kann man es ja auch gleich lassen.
Ich finde, das stimmt, das ist ein Ich finde das schon gut als Inspiration, wie der Philipp auch gesagt hat. Ich habe da auch viel rausgezogen aus dem Social Media. Aber ich merke immer mehr, dass das wirklich Entscheidende ist dann doch einfach die lokale Vernetzung auch, ja, die immer noch sehr, sehr stark zu kurz kommt. Also ich meine, welche Schule tauscht sich denn mit ihrer Nachbarschule aus? Oder welches sonderpädagogische Zentrum tauscht sich denn materialmäßig mit dem aus, was irgendwie eine Viertelstunde weiter in der nächsten Stadt ist? Ja, das passiert eigentlich meiner Erfahrung nach immer noch kaum. Und eigentlich müssten wir da dran arbeiten und da sagen, hey, wir sind eine lokale Einheit, wir gucken nach uns, wir müssen nicht alle das Rad neu erfinden. Das fände ich eigentlich fast viel, viel wichtiger als diese globalere Vernetzung über Social Media.
Ja, aber da gibt es ja de facto auch nichts. Also vielleicht dann wirklich im sehr lokalen Bereich. Aber wenn man jetzt sagt, bei unserem Beispiel, ich komme aus Bayern, ihr aus Baden-Württemberg, wie würde ich denn mitbekommen, was ihr alles so treibt? Also bei uns, ich muss aktiv immer wieder mal auf eure Seite schauen oder ich habe den YouTube-Kanal abonniert und freue mich über diese tollen Videos, die da wieder kommen. Aber es ist halt einfach schwierig. Es ist Flickwerk und Sucherei. Ne? Also es gibt kein bestehendes Netzwerk, wo man sagt, da gebe ich jetzt ein, von mir aus den neuen Modebegriff, dann Deklusion oder ähnliches und dann bekomme ich die Sachen reingespült. Das gibt es eigentlich nicht, ne?
Nee. Ja, ich kann es ja natürlich auch suchmaschinenmäßig arbeiten. Das ist ja genau der Punkt, du findest ja über die Suchmaschinen schon viel, also zumindest wenn du weißt, nach was du suchen willst oder sollst. Das Problem ist dann eher, dass es häufig nicht lizenziert ist. Und das war jetzt im Twitter-Lehrerzimmer zum Beispiel eine Sache, wenn die Leute da geteilt haben, dann waren das häufig Leute, die das schon so als OER gekennzeichnet haben, dass ich direkt wusste, ich kann was damit anfangen. Wenn ich irgendwann so weit wäre, dass ich über eine Suchmaschine einfach zu allen möglichen Angeboten komme, es kann ein YouTube-Video sein, es kann einer von unseren Blogseiten sein, ganz egal, und ich habe die Lizenz und ich kann es mir ziehen, dann ist das so im Sinne des vernetzten Lernens für mich eigentlich schon ein ganz guter Baustein. Und die Vernetzung darüber hinaus, die ist unheimlich wichtig. Ich habe es jetzt mit Lernensanwärterinnen und Lernensanwärtern immer wieder, denen ich das auch so sage, so ich finde es unheimlich wichtig zu teilen, auch das herzugeben, die gucken mich alle mit großen Augen an und verstehen es überhaupt nicht, warum man denn nicht teilen sollte. Also da kommt jetzt eine Generation nach, für die das vom Grundsatz her völlig selbstverständlich ist, sowas zu teilen. Was es dann im Endeffekt bedeutet, eine konkrete Lizenz drunter zu setzen, welche Bedingungen und so weiter. Ich glaube, das ist noch nicht allen klar, dass es wirklich bedeutet, wenn ich es einmal als OER veröffentlicht habe, dass ich es dann nicht wieder zurückziehen kann und dass es dann in der Landschaft rumgeistert. Aber vom Grundsatz her, glaube ich, ist die Generation, die gerade in den Lehramtsberuf kommt, zumindest mal auf jeden Fall bereiter, viel, viel bereiter, das Zeug zu teilen, Materialien zu teilen und zur Verfügung zu stellen. Also was ich jetzt in den letzten 3, 4, 5 Jahren auch Materialien für die Fortbildung aus meinen Ausbildungsgruppen ziehen kann, irgendwelche Beispielvideos oder Materialien auf Worksheet Go oder was auch immer, ist super. Ich habe so viel Anschauungsmaterial wie überhaupt noch nie. Früher musste ich das immer alles selber erstellen. Jetzt habe ich wirklich, also allein schon in meiner Arbeit mit meinen Ausbildungsgruppen super, super viel Inspiration. Definitiv. Großes Rollob geht raus an alle meine Ausbildungsgruppen.
Ich glaube, die haben das beste Beispiel gehabt. Also das ist irgendwie, Ich sehe das auch zum Teil, aber ich habe es im Vorgespräch auch schon gesagt, ich sehe aber auch die andere Seite, wo, also auch gerade von den jungen Leuten, die sagen, sie haben jetzt tolles Material produziert und dann lieber auf kommerzielle Plattformen gehen und das anbieten. Und das ist halt dann immer die große Diskussion, also Closed Content, Open Content, ob man da auch wirklich den Funken überspringen lassen kann, dass die Notwendigkeit gesehen wird, dass man auch was dafür bekommt, wenn man das als OER freigibt. Also es ist ja immer ein Geben und ein Nehmen, um mal mit Plattitüden zu sprechen. Ja, gibt es für euch noch irgendwelche Dinge, die wir jetzt in unserem wahnsinnig anregenden Gespräch ausgelassen haben? Müssen wir noch was besprechen oder ist das Thema erschöpfend behandelt worden?
Erschöpfend nicht. Aber auf jeden Fall, ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag heute gemacht über verschiedenste Aspekte. Und ich glaube, was ich jetzt für mich aus dem Gespräch heute auch nochmal so ein bisschen rausfühlen kann, das ist, es gibt so unglaublich viele Dinge im digitalen Bereich. Wir haben jetzt mit bestimmten Sachen zu tun. Ich werde, je älter ich werde, desto demütiger werde ich, was die Geschwindigkeit der Entwicklung angeht. Und freue mich einerseits immer wieder an den Entwicklungen teilzuhaben, neue Sachen für mich zu entdecken, die vielleicht auch wieder gut einsetzbar sind. Merke gleichzeitig für mich aber auch, dass ich in meiner Rolle nicht immer der sein muss, der alles schon weiß und kann, und freue mich deswegen wahnsinnig, dass sich so viele auf den Weg gemacht haben, jetzt selber Materialien zu erstellen, zu teilen, sich zu vernetzen, und finde es schön, da ein Teil der Sache zu sein. Thilo, Steffen, wie seht ihr das?
Also ich sehe es genauso. Ich habe auch weiterhin mega Bock. Ich bin offen für alles neu und ich glaube, das ist auch mit einer der wichtigsten Eigenschaften, glaube ich, wenn ich jetzt so aufs letzte Jahrzehnt meiner Tätigkeit zurückschaue, dass das auch was ist, wo man, glaube ich, nicht verlieren sollte. Einfach diese Lust, diese Freude an was Neuem, auch diese Einstellung, hey, es darf auch mal was schief gehen. Ja? Ich muss auch nicht alles perfekt gleich können im Unterricht. Ich kann auch mal ein Stück mit meinen Schülern was zusammenarbeiten. Und da gehört das digitale Fest dazu und wird immer dabei bleiben, ja, weil es einfach viele neue, tolle Möglichkeiten eröffnet und wahnsinnig viel Spaß macht, einfach da auch gemeinsam voranzuschreiten. Ja.
Genau, und vielleicht wollen wir einfach so ein bisschen Mut auch mitgeben, einfach mal zu zeigen, was man macht. Und das muss ja gar nicht perfekt sein. Also ich kann mich da auch noch dran erinnern, wie als ob es gestern gewesen wäre. Thilo hat mich in Köln auf eine Bühne geschickt. Da waren 1000 Leute und ich sollte mal kurz Glasscraft spontan in einem Workshop vorstellen.
Ich hab dich motiviert, dahin zu gehen. Motiviert, ja.
Und klar, nicht erstmal Muffensausen und so, aber es war cool, ja. Ich habe es einfach mal gezeigt und klar war das nicht perfekt. Es war kein perfektes Fortbildungskonzept, aber darüber kommt man ins Gespräch. Und gerade diese Vernetzungsveranstaltungen sind so immens wichtig, dass man einfach ja, Mitstreiterinnen und Mitstreiter findet, sich austauscht und darüber entstehen einfach auch geile Sachen.
Ja, vielen Dank übrigens dann euch dreien. Also einerseits natürlich für die Ideenwolke und für die vielen anderen Anregungen und Projekte und toll, dass ihr auch alle am Ball bleiben wollt und weiterhin da teilen wollt und ein bisschen Inspirationen für mich und für andere darstellen könnt. Ich finde, das war jetzt ein sehr anregendes Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass ich euch zu Gast hatte. Vielleicht können wir das auch irgendwann mal wieder wiederholen. Vielleicht nächstes Jahr können wir mal schauen, ob sich alle unsere Visionen auch wirklich verwirklicht haben oder ob wir plötzlich alle schon mit Apple-Brillen da sitzen und dann diese Unterhaltung führen. Mal sehen, also was
kommt. Mit der Windows-Brille da.
Du als Einziger mit Monitoren und wir alle mit den tollen fancy Apple-Brillen. Das wäre eine tolle Zukunft. Also vielen Dank und ich danke auch natürlich allen Zuhörern des Podcasts, dass ihr euch das angehört habt. Mein Spruch lautet immer, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich füge noch ein fröhliches Didi-Dadi an, wer das weiß. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao, danke für die Einladung.